Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 196 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturmgraz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die Länderspielpause ist vorbei und am kommenden Wochenende geht es wieder rund. In den diversen Ligen mit schwarz-weißer Beteiligung. Nachdem schon am vergangenen Wochenende die Frauen des SK Sturm mit einem überzeugenden 2:0 Erfolg in Altach Tabellenplatz 3 gefestigt hatten und am Samstag bei den Spitzenreiterinnen Austria Wien im Cup-Halbfinale zu Gast sein werden, spielt die Zweier nach dem erfreulichen Sieg in Favoriten am Freitag gegen Liga 2 Titelaspirant St. Pölten. Ja, und am Ostersonntag geht es für die Einser in Hütteldorf gegen den SK Rapid. Wir haben die letzten paar Tage genutzt und für diesen Querpass ein paar Stimmen zur aktuellen Situation bei den Schwarzen hinsichtlich der Einser- und Frauenmannschaft eingeholt. Zudem hatten wir einen prominenten deutschen Sportjournalisten und Buchautoren vorm Mikro, der uns im Rahmen seines Graz-Besuchs den ein oder anderen Gedanken zur österreichischen Liga, zum SK Sturm und auch ganz generell die Tabelle und ihre Lügengeschichten kundgetan hat. Ihr dürft also gespannt sein auf diese Ausgabe des Black FM Querpass, der diesmal im Doppelpack abgehalten wird. Zu meiner digitalen Seite steht der rasende Reporter, CPO, Chefposter von Black FM, der Mann mit den guten Ideen mit ÖFB, Kleine Zeitung und Lowlines Vergangenheit, Andi Terler. Hallo Andi.
Hallo lieber Mike.
Mein Name ist auch heute wieder Michael Pilitz und wir starten ohne weitere Umschweife in Folge 196 von
Black FM.
Dass ihr uns im überwältigenden Ausmaß unterstützt, wissen wir nicht erst durch euren unfassbar eifrigen Voting-Fleiß im Rahmen des Ö3 Austria Podcast Awards 2026. Auch eure Spenden auf unser Vereinskonto ermöglichen, dass wir euch unseren Podcast paywall und werbefrei zur Verfügung stellen können. Was wir hier machen, geschieht ehrenamtlich und euer Geld wird verantwortungsvoll für die Produktionen und das Drumherum und ganz im Sinne eines qualitativ anspruchsvollen Podcast-Erlebnisses eingesetzt. Deswegen sagen wir auch nochmal Danke, dass ihr uns ermöglicht, das zu machen, was wir hier so machen und auch in Zukunft mit großem Einsatz machen werden. Für all diejenigen, die bislang noch nie gespendet haben, ein kleiner Aufruf. Ihr findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Abseits dessen freuen wir uns aber natürlich auch immer über Likes, Follows und Abos auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns auch gerne eine Viel-Sterne-Bewertung oder Ähnliches geben kannst. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Lieber Andi, Shoutouts stehen an.
Sag mal. Wir haben uns wieder ein bisschen was notiert und beginnen mit einem Medienthema, das in den vergangenen Tagen so aufgepoppt ist. Die Kleine Zeitung hat den kleinen Mann und die kleine Frau befragt, ob man denn das Grazer Stadion modernisieren soll. Kann man machen, aber finde ich eher ein bisschen sinnlos, diese Umfrage, die man da gemacht hat, vor allem die dann zur großen Schlagzeile geführt hat, die Mehrheit der Steirer ist gegen den Stadionausbau in Graz. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, irgendwelche Leute aus See oder, keine Ahnung, aus dem Mürztal darüber zu fragen, ob in Graz ein Stadion
renoviert wird oder nicht.
Nein, aber ich glaube nicht, dass es so viele Leute im Mürztal interessiert wie vielleicht in Graz. Wobei es ja natürlich auch dort genügend Sturmfans gibt. Bisschen schwierig, auch das Sample von, weiß ich nicht, wie viel waren, 750 Befragte, die man da gefragt hat, ob man diese Investition befürwortet oder ablehnt. Naja, was werden die Leute sagen, in Zeiten wie diesen Geld ausgeben oder nicht? Es ist halt so, wenn man dieses Projekt immer nur aus der Kostenperspektive betrachtet, dann ist klar, dass sowas in die Richtung rauskommt. Von dem her, so seltsame boulevardeske Zugänge ist man eher von anderen Medien gewohnt, von der kleinen Zeitung vielleicht nicht so. Von dem her relativ ja, unnötig gewesen, diese Geschichte, meiner Meinung nach.
Ja. Also ich finde solche Aktionen sowieso nicht sehr sinnvoll, denn ich öffne, wie du ja schon gesagt hast, Tür und Tor für Blödsinn. Ich frage jetzt auch nicht im Social Media, ob die 4,70 Euro ORF-Landesabgabe ab 2027 abgeschafft werden soll, weil diese Themen wirklich weitreichende Konsequenzen über eine 2-Minuten-Tipsel-Meinung hinaus hat. Ja? Dass ich jetzt bei dieser Landesabgabe zum Beispiel eine ganze Kulturlandschaft finanziere und diesen Wegfall einer Katastrophe gleichkäme, kann ein schlecht informierter Gelegenheitsposter einfach nicht wissen. Und ich bin einfach der Meinung, dass diese Baustellen Kultur, Sport, soziale Verantwortung, also Geld für soziale Institutionen, sollte ganz tief in unserer DNA verankert sein. Sind ein wichtiger Aspekt für den Tourismusstandort und ich sehe jetzt nicht, warum das in einer populistischen Clickbait-Aktion in das Löwengehege der Social-Media-Landschaft verfrachtet werden soll. Also die Politiker haben ja diese ehrenvolle Verantwortung, gut, behutsam und unterstützend auch mit diesen Themen umzugehen und wir brauchen jetzt wirklich kein Öl mehr ins Feuer gießen in irgendeinem Kleinformat, obwohl ich natürlich weiß, dass jeder nach Aufmerksamkeit heischt und jeder natürlich Aufmerksamkeit braucht, weil kleine Zeitung und Kultur, also journalistische Organisationen sind natürlich teuer zu finanzieren und man braucht eine Reichweite, aber das ist, glaube ich, finde ich, der falsche Weg.
Ja, ich weiß nicht, ob man dem eigenen Informationsauftrag so wirklich nachkommt. Eben wie du sagst, die meisten wissen da tatsächlich nicht Bescheid über die genauen Themen. Wurscht, ob es jetzt Kultur ist, wie du es sehr richtig angeführt hast, rund um diesen sehr wichtigen Beitrag, der da geleistet wird, wo die meisten ja denken, ja gut, das wird ja eh nur der ORF finanziert. Nicht? Die meisten denken ja nicht einmal dran, dass das sehr vielen wichtigen Kulturinstitutionen auch zugute kommt, dieser Beitrag. Und das Gleiche ist beim Thema Stadion, wo nur gesehen wird, dass Geld ausgegeben wird, aber auch nicht betrachtet wird, was für Wirtschaftsfaktoren die Vereine, wie zum Beispiel der SK Sturm, auch sind. Von dem her, sehr, sehr vermeidbare Aktion.
Genau. Kommen wir zu was Positiveren, Andi. Am 9. Ja. April ist ja was.
Mit da ist Michael was, ja. Wir haben es ja schon angekündigt. Am 9. April setzt sich Michael Parensen mit uns wieder auf ein Podium und jeder und jede kann dabei sein, wenn er oder sie möchte, denn es ist freier Eintritt für alle und wir werden uns dort mit dem Geschäftsführer Sport über alles Mögliche unterhalten, über die laufende Saison natürlich, über die Kaderplanung, über den laufenden Umbruch und was uns sonst alles noch so einfällt. Natürlich könnt auch ihr euch an der Diskussion beteiligen, wie immer und bald ist es schon soweit. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Wo findet das Ganze statt? In der Leonhardstraße 125 diesmal. In einer, du warst ja dort, Mike, Downstairs Keller Location, die aber doch recht groß ist, oder?
Genau, es ist ziemlich groß, ziemlich dunkel. Also es gibt schon Fenster, aber es ist ziemlich schwarz alles drinnen. Also super passend für unsere Zwecke. Ich glaube, es ist eine tolle
Location. Aber ein bisschen Licht werden wir machen müssen.
Wir werden ein bisschen Licht machen. Wir können Strom sparen und kein Licht machen, aber ich glaube, wir werden ein bisschen Licht machen müssen. Und es wird sicher wieder eine spannende Diskussion geben und wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen eurerseits. Genau, wir werden das dann nachher nochmal anmerken, beziehungsweise euch nachher nochmal am Ende der Sendung nochmal dran erinnern. Es gab noch Nationalteam- und Startelf-Debüts für beispielsweise Philipp Ruschka beim Playoff-Spiel gegen Albanien. Er musste, glaube ich, zur Halbzeit runter, da stand es noch 0-1. Schlussendlich haben die Polen ja 2-1 gewinnen können, mussten sich aber dann Entscheidungsspiel in der Strawberry Arena.
Ja, warum heißt die eigentlich so?
Ich habe keine Ahnung. Es war mir zu blöd, das außer zu recherchieren. Okay. Sie ist auf jeden Fall in Solna, also nahe Stockholm.
Aber die hat doch vorher mal anders geheißen. Hat die nicht Friends Arena geheißen nochmal oder so?
Keine Ahnung. Naja. Irgendwie auf jeden Fall einfache WM-Qualifikationsarena für die Schweden sollte sie umbenannt werden. Irgendwie so. Weil das ist ja mir nicht ganz klar, warum sich die Schweden für diese Weltmeisterschaft überhaupt qualifizieren
konnten. Ja, wenn man sich die WM-Qualifikationsgruppe der Schweden nochmal anschaut, fragt man sich schon, wie das hergegangen ist.
Letzte der Gruppen. Ich glaube, Kosovo, die sich ja nicht qualifiziert haben, jetzt hatten, glaube ich, 9 Punkte mehr als die Schweden. Schweden haben, glaube ich, kein einziges Spiel gewonnen in dieser Gruppe und sind jetzt dabei bei der Weltmeisterschaft. Also,
ja, die Irrungen strange. Und Wirrungen des WM-Qualifikationsmodus sei Dank über irgendein Nations League Playoff oder was es da noch schon mittlerweile alles gibt.
Irgendwie so ist das gelaufen, ja.
Strawberry übrigens, eine Hotelkette, habe ich gerade parallel ergoogelt, deswegen Strawberry Arena. Lustig.
Gut. Wir spielen wieder
nicht im Stadion nur Lebenau. Ja, wir spielen wieder im tatsächlich Stadion Lebenau. Das momentan sponsorlose Grazer Stadion Lebenau. Auch eine Geschichte für sich eigentlich, dass man da in ein Sponsor-Vakuum gefallen ist momentan und keinen Anschlussvertrag gefunden hat. Liebe Grüße an die Stadt Graz für diese Meisterleistung. Ein anderes Debüt haben wir auch noch mitverfolgen können. Für Georgien hat Gizo Mamageshvili debütiert und gleich zweimal durchgespielt. 90 Minuten. Georgien ja leider ohne Chance mehr gewesen auf eine WM-Teilnahme. Dafür hat Gizo Mamageshvili aber in den Spielen gegen Israel und auch gegen Litauen, wo man dann 2-0 gewonnen hat, zweimal über 90 Minuten durchgespielt. Stark.
Genau. Und über die andere georgische Personalie reden wir später noch.
Ja.
Wir starten mit der Zweier, geübten Black FM Community, besser bekannt unter dem Namen Jacomini 09. Da gab es kurz vor der Länderspielpause einen sehr erfreulichen 1-0 Erfolg in Favoriten bei den Young Violets mit Torschützen Jonas Beinhardt, einem Spieler aus der eigenen Akademie. Sehr erfreulich. Nächster Gegner in der Liga, St. Pölten daheim um 18 Uhr in Gleisdorf am Freitag. Die St. Pöltener mit Ex-Sturmkickern Borkovic, Amor und Djuricin nach dem Anstart ins Frühjahr zuletzt mit 2 Siegen. Sicher eine harte Bewährungsprobe für unsere Zweier, die bei einem Punktebeginn gewinnen. Auch die Abstiegsränge, wo auch immer die dann genau liegen werden, verlassen könnten. Genau. Und Andi, es gab ja noch Verlängerung für Verträge.
Ja, und zwar sind 2 Jungprofi-Verträge unterschrieben worden. Zum einen von Niko Knežević und den etwas Älteren unter uns wird beim Namen Knežević vielleicht etwas bekannt vorkommen. Er ist tatsächlich der Sohn von Alex Knežević, der ebenfalls Torhüter ist oder war in dem Fall, Alex Knežević. Mhm. Und in den späten 90ern, Anfang 2000ern für Sturm das eine oder andere Mal auch im Tor gestanden ist in der Bundesliga.
Quizfrage an die Community. Wie viele Spiele hat Alex Knežević im Sturmtor pariert?
Wer schreibt es uns? Ohne nachschauen am besten. Ich habe nachschauen müssen. Viele waren es nicht.
Jetzt nicht gewusst. Also jetzt ungefähr erraten, aber vielleicht, aber ich hätte es nicht gewusst.
Ja, und wer es dann doch nachschauen muss, sieht auch, dass es für diese Anzahl an Spielen eine erstaunliche Anzahl an Gegentoren waren. Die er da hinnehmen hat müssen.
Man hat gegen den falschen Gegner zur falschen Zeit gespielt.
Ja. Kam jedenfalls auch in einer Zeit zu seinem ersten Einsatz, wo dann kurz danach Abiodun Baruva ins Tor musste, für alle, die den noch kennen.
So ist es.
Und genau, einen weiteren Jungprofi-Vertrag müssen wir noch erwähnen. Abdoulaye Kanté, der ebenfalls verlängert wurde, der ja, glaube ich, schon im Alter von 15 oder 16 in der Zweier-Debüt gefeiert hat unter Jürgen Säumel damals und momentan Führender ist der Torschützenliste in der AK18-Liga. Also da kommt offenbar auch weiter was nach im Angriff. Sehr schön.
Genau, und du hast noch ein paar Statistiken zu Einsatzzeiten für Kicker der Zweier bei diversen Nationalteams.
So ist es. Und zwar waren auch da der eine oder andere im Einsatz. Christian Bendra war in der slowenischen U21 und hat dort gespielt beim 2:0 gegen Norwegen, zumindest für ein paar Minuten. Luca Morgenstern hat für die ÖFB U19 gegen Israel gespielt, über 90 Minuten und dann auch knappe Stunde gegen Deutschland. Und Jonas Peinhardt, vorhin schon erwähnt, Goldtorschütze gegen die Young Violets zuletzt, hat für die ÖFB U17 Einsätze gegen Kasachstan, Tschechien und auch beim 2:6 gegen Deutschland bekommen.
Genau, und wir hoffen, dass wir jetzt niemanden vergessen haben. Wenn das so sein sollte, bitte dies zu entschuldigen. Ja, in der Frauenbundesliga war dieser Tage glücklicherweise keine Länderspielpause und deshalb ist es für den SK Sturm dort gleich weitergegangen. Nach dem 4:0 gegen Blau-Weiß Linz, Union Klein München, gab es diesmal die Reise ins Ländle, Andi.
Ja, und es ist wieder sehr gut gelaufen, muss man sagen, wobei ja Altach direkte Konkurrent um Platz 3 war, vor diesem Spiel vielleicht noch, aber Sturm hat dieses Spiel am Ende des Tages mit 2:0 gewinnen können, war vielleicht am Anfang schon noch eine recht ausgeglichene Partie, wobei man sagen muss, Sturm hat die besseren Chancen gehabt, auch einmal die Stange getroffen durch Sophie Meierhofer. Auch andere gute Chancen gehabt. Marie Spies ist da einmal gescheitert, allein vorm Tor. Aber auch die Altacherinnen haben dann einmal die Latte getroffen vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel hat dann Sturm aber zweimal zugeschlagen. 1:0 durch Anna Wirnsberger, wo sie ihre Schnelligkeit wunderbar ausspielen hat können. Der Gegnerin auf und davon läuft und dann alleine vom Tor einschieben kann. Auch gegen Ende hin Altach schon noch mit der einen oder anderen Möglichkeit. Vielleicht hat auch Christine Kramer dann im Sturm da sehr gut gehalten. Und kurz vor dem Schlusspfiff hat dann auch noch Laura Grunberg zugeschlagen, die da auf die Reise geschickt worden ist, ihrer Gegenspielerin enteilt und dann sehr souverän einschiebt zum 2:0. Damit Platz 3 untermauert und Altach gleichzeitig aus der Meisterrunde befördert, weil jetzt dadurch die Salzburgerinnen noch nachgerückt sind auf Platz 4 und somit das Quartett Austria Wien, St. Pölten, Sturm und Salzburg die Meisterrunde bildet in diesem Jahr.
Genau. Wir sind ja da irgendwie auch Favorites für Last-Minute-Tore. Ich habe das Spiel gegen Neulenkbach gesehen und da war es ja, glaube ich, ein Treffen in der 93. oder 94. Minute, nachdem man irgendwie das Dreiviertelspiel angegriffen hat und dann am Schluss ziemlich in Bedrängnis gekommen ist, aber dann im Endeffekt, glaube ich, sehr verdient dann doch gewonnen hat. Aber Last-Minute-Treffer sind so ein bisschen unseres. Das ist auch gut und würde uns auch am kommenden Samstag, glaube ich, ganz gut tun gegen die Austria im Cup.
Jedenfalls, ja. Die Aufgabe wird ein bisschen schwieriger, wenn man sich die Saison der Austria so anschaut bis jetzt. Die verlieren praktisch nie, beziehungsweise haben sie noch nie verloren in der Saison auf nationalem Boden, was ein Wahnsinn ist. Außer ein 0:0 gegen die Wiener hat es sonst nur Siege gegeben für dieses Team. Und sie bekommen auch wahnsinnig wenig Gegentore.
Und starke Europacup-Leistungen. Muss man sagen.
Ja, 5:0 in der Liga gegen Blau-Weiß Linz jetzt in der letzten Runde im Europacup sind sie wahnsinnig weit gekommen. Also muss man schon sagen, erst im Viertelfinale da ausgeschieden im Europacup. Ja, diese Truppe, was man auch dazu sagen muss, sehr, sehr routiniert. Auch die im Durchschnitt erfahrenste Truppe in der Frauenbundesliga. Ausgestattet mit sehr viel Länderspielerfahrung auch, gerade wenn man sich die Abwehrreihe anschaut. Ja, wird tricky. Auf der anderen Seite, die bisherigen Duelle mit der Austria aus Sturmsicht waren jetzt keine eindeutigen Spiele. Jetzt hat man das Spiel in Wien kurz vor dem Jahreswechsel hat man 2:0 verloren, wo man sagen muss, okay, schon eine verdiente Niederlage gewesen am Ende des Tages. Gerade aber das Spiel in Graz im Herbst war extrem knapp und hat man ganz spät erst dann verloren mit 1:0. Also Sturm darf sich da schon was ausrechnen und vielleicht schafft man ja tatsächlich die Sensation und zieht wieder mal in ein Cupfinale ein.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Genau. Dann was hast du jetzt gemacht diesbezüglich zur Zweiermannschaft? Da bin ich ja jetzt gespannt.
Zur Zweiermannschaft?
Zur Frauenmannschaft, Entschuldigung.
Ja, ich habe in dem Fall die Chance genutzt und mit der Spielerin gesprochen, die in den letzten beiden Spielen ihren Torrecher und bestens unter Beweis gestellt hat, nämlich mit Anna Wirnsberger, die ja in der jüngeren Vergangenheit ja an vorderster Front aufgeboten worden ist und da ihre Sache sehr gut gemacht hat, zuletzt eben gegen Blau-Weiß Linz getroffen hat und jetzt eben auch in Altach erfolgreich war und abgesehen davon leider, Sturmsicht muss man jetzt sagen, den Verein auch im Sommer dann verlassen wird und nach Deutschland weiterziehen wird.
Genau. Und das, was Andi Terler mit Anna Wirnsberger besprochen hat, das hören wir uns jetzt an.
Ja, Anna, ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter euch. Mit einem 2-0 gegen Altach habt ihr die Vorarlbergerinnen noch aus der Meisterrunde gekegelt. Jetzt zweites Spiel in Folge für dich auch mit Torerfolg. Aber eigentlich hat es für uns Außenstehende zur Pause eher so ausgeschaut, als ob du gar nicht hättest weitermachen können nach einem Foul von der Selina Albrecht. Wie hast du das Foul eigentlich erlebt und spürst du noch irgendwas in den Nachwirkungen davon?
Ja, also im Moment habe ich es viel schlimmer empfunden, als es dann im Endeffekt war. Sie hat eben nur mein Knöchel so erwischt, dass es eher mehr schmerzhaft war, aber es war dann eigentlich eh ganz okay. Ein bisschen blau ist es, aber so an sich spielen eh nicht mehr.
Sehr gut. Wie gesagt, der nächste Erfolg für euch wieder auch ohne Gegentor geblieben. Wenn man sich die Leistungen von euch im Frühjahr anschaut, dann ist das ja, sehr positiv zu beurteilen. Jetzt gab es eine eher schwierigere Phase im Herbst, aber seit dem Jahresbeginn eben am Sieg im Cup, dann dieses komplett wilde 5-5 gegen Salzburg und danach eben drei Siege in der Liga zuletzt. Was hatten Sie deiner Meinung nach in der Wintervorbereitung so getan? Wo hat man sie verbessern wollen und wo hat man sie deiner Meinung nach auch verbessert?
Ja, ich sage, dass wir generell als Mannschaft sehr viel gemacht haben und eben als Mannschaft vielleicht auch zusammengewachsen sein und eben nochmal uns zusammengesessen haben und eben gesagt haben, was unsere Ziele sind und dass wir das erreichen wollen und dass wir jetzt Gas geben müssen, dass wir das eben schaffen.
Für dich persönlich war es jetzt in den letzten Spielen auch eine eher andere Aufgabe. Jetzt bist du eigentlich auf der Außenbahn unterwegs, auch grundsätzlich mehr auch mit Defensivaufgaben betraut. In den letzten Spielen warst du aber auch auf ganz vorderster Reihe aufgeboten, was ja auch sehr gut funktioniert hat. Wo siehst du dich jetzt eigentlich, beziehungsweise warum klappt es auch jetzt, wenn du ganz vorne spielst, eigentlich sehr gut?
Ja, eigentlich, wo ich ganz am Anfang, wo ich zu Sturm gekommen bin, da war noch beim Chris Lang, hat er mich eigentlich als Stürmer eher spielen lassen, eben wegen meiner Schnelligkeit. Also es, an sich ist es eh nicht so schlimm, Stürmer zu spielen, aber ich bin lieber auf der Seitenbahn unterwegs.
Und Tore schießen macht doch immer Spaß, oder?
Ja, ich habe eigentlich früher auch nicht so viele Tore geschossen. Es ist komisch, dass ich gerade zwei Tore hintereinander geschossen habe.
Dafür funktioniert es erstaunlich gut. Ja. Hängt da damit zusammen, ein bisschen auch mit Verletzungsthemen, die es im Team leider immer wieder gibt. Jetzt war zuletzt der Sarah Kusch drin, die nicht hat mitspielen können. Dafür ist eine andere zurückgekommen mit der Laura Grunberg ganz vorne, mit der du ja sehr gut harmoniert hast in den letzten Spielen. Und das auch gerade nach ihrem sehr langen Leidensweg. Wie siehst denn du ihr Comeback nach dieser langen Zeit?
Ja, ich finde die Laura persönlich ein super Mensch, wirklich. Und auch im Spiel, was sie halt eben ihr Stärke ist, halt einfach dieses Ballsichern. Und Das macht sie halt auch extrem gut und das ist dann sehr angenehm mit ihr zu spielen, wo du die klare Anweisung auch hast, okay, sie sichert den Ball, ich gehe in die Tiefe und ich meine, sie kann auch natürlich umgekehrt, aber hauptsächlich so, dass ich die Tiefe belaufe und sie den Ball sichert und das harmoniert einfach extrem gut und das merkt man, glaube ich, auch.
Absolut. Nicht nur das, es hat ja auch andere Neuzugänge gegeben, die jetzt im Winter neu dazugekommen sind, auch gerade im Tor mit der Christine Kramer, aber auch mit der Julia Wattilette in der Abwehr, die sie eigentlich sehr schnell auch eingefügt haben. Wie siehst du so ihre Integration bis jetzt, beziehungsweise wie funktioniert es auch bis jetzt mit ihnen?
Ja, also die Chrissy, die kenne ich eh schon von klein auf, kann man so sagen.
Okay.
Sind wir ein bisschen verwandt, ja. Wir sagen, wir sind Cousinen, vielleicht ist es ein bisschen weitschichtiger, aber so circa. Also die Chrissy passt richtig gut in unser Team auch eine, gleich wie auch Julia. Richtig gut. Also ich glaube, wir sind da ein Team, was eben die neuen Spielerinnen extrem gut aufnimmt und einfach das schaut, dass das alles passt. Also da sind wir eigentlich recht gut in dem.
Jetzt habt ihr euch für die Meisterrunde eine sehr, sehr gute Ausgangslage verschafft, was jetzt einmal Platz 3 betrifft. Altach eben rausgekegelt und Salzburg auch auf Distanz gehalten. Austria und St. Pölten sind jetzt doch natürlich ein Stück weit vorne weg, aber was ist jetzt für euch noch drin und wie geht es jetzt an in der Liga?
Ich hätte sicher gesagt, dass wir einfach schauen, dass wir überall punkten können. Dass wir auch, klar, St. Pölten, Austria sind schon ein bisschen weiter vorne, aber trotzdem, dass wir sie ärgern und ihnen das einfach nicht leicht machen. Und da einfach auch schauen, dass wir da ihnen Punkte wegnehmen können.
Ein anderes großes Highlight steht jetzt unmittelbar bevor, mit dem Cup-Halbfinale, doch von Spielerinnen und Trainerseite auch immer wieder angesprochen, ein großes Ziel in der Saison, vielleicht auch wieder mal in ein Cup-Finale zu kommen. Jetzt ist der Gegner auswärts, die Austria, wohl das schwierigstmögliche Los. Die Austria ist gerade momentan am Weg zur Meisterschaft, hat eine sehr routinierte Truppe dafür auch zusammengestellt. Welchen Plan legt ihr euch zurecht, um vielleicht dann doch diese Überraschung zu schaffen?
Ja, ich sage auch einfach, Plan haben wir noch nicht, also schon haben wir schon, aber das wird noch intensiv dran gearbeitet, die Wochen jetzt, wie wir es angehen. Aber ich sage einfach durch unseren Teamspirit, was wir haben, einfach Gas geben und wir sind halt einfach gut in Form und dass wir da sicher sind, dann da das nicht so einfach machen und dass wir das sicher holen können.
Ist es vielleicht die größte Aufgabe, wenn man sich so die Statistiken der Austria anschaut, ihnen überhaupt ein Tor zu machen, weil Gegentore kriegen die ja kaum.
Ja, das ist klar, aber gegen uns, wir schaffen das.
Sehr gut, das ist die richtige Einstellung.
Ja.
Für dich persönlich heißt es aber in ein paar Wochen und Monaten Abschied nehmen aus Graz. Dein Schritt führt dich jetzt im Sommer nach Deutschland zur SGS Essen. Warum ist für dich jetzt die Zeit dafür gekommen und wie kam es überhaupt zu dem Wechsel jetzt?
Ja, na, leider muss ich im Sommer Abschied nehmen. Ja, es ist voll drum geredet worden und eben, ich will selber auch den Schritt einmal machen ins Ausland, schauen, wie es passt, wie ich ankomme, einfach eben den nächsten Schritt machen und dann habe ich halt eben mit der SGS Essen einfach gute Gespräche führen können und eben, dass ich mich dort wohlgefühlt habe, weil ich einfach ein Mensch bin, der muss sich wohlfühlen in einer Mannschaft, dass ich performen kann und dann hat das alles eigentlich recht gut zusammengepasst, ja.
Inwiefern hat auch Lili Purcella eine Rolle gespielt, die ja dort auch unter Vertrag steht, momentan leider auch verletzt ist wegen einem Kreuzbandriss, aber inwiefern hast du dich mit ihr auch austauschen können schon?
Ja, sicher, ich habe mit der Lili auch noch bei Sturm zusammengespielt. Wir haben oft, also ein bisschen hin und her geschrieben, aber so an sich, dass sie mich da jetzt irgendwie ding, das gar nicht. Also einfach eben, dass sie sich gefreut, mich zu sehen und ja.
Aber das Thema bei Essen ist ja jetzt gerade, die stecken ja mitten im Abstiegskampf und haben da doch noch einen weiten Weg vor sich, wenn man die Klasse halten will. Inwiefern wäre es auch eine Enttäuschung, wenn es für dich dann heißt, okay, es ist nur zweite Liga statt erste?
Ja, Enttäuschung. Klar wäre schöner in der ersten Liga zu spielen, aber ich glaube einfach auch durch die Erfahrung, eben was ich da mache, diesen Schritt ins Ausland, dass das sicher auch für mich nicht schlecht ist, wenn sie in der zweiten Liga sein. Dann steige ich halt einfach auf mit 10, dann ist ja kein Problem.
So ist es. Wenn man jetzt deinen Weg bei Sturm gerade anschaut, bist du sicher ein Paradebeispiel dafür, wie es gehen kann, von der Akademie bis zur ersten Mannschaft zu kommen, auch ins Nationalteam dann und so weiter. Wie bewertest du jetzt die Entwicklungsmöglichkeiten bei Sturm im Frauenbereich? Was hat sich da auch generell alles getan, seit du bei Sturm bist?
Ja, also es geht jedes Jahr immer irgendwas weiter. Also von dem her, ich war wirklich froh, dass ich bei Sturm sein habe dürfen, dass ich die Erfahrung machen können habe in der AK und eben auch die Entwicklung vom Bosplatz, auch, dass dort schon wieder ein bisschen was vorangeht und auch jetzt im Sommer dann das neue Trainingszentrum. Es freut mich extrem für die Mädels, dass da auch wieder was weitergeht. Und wie gesagt, eben der Frauenfußball wächst und es wird Sturm auch immer weitermachen.
Wie bewertest du es auch sowohl in der Quantität, aber auch in der Qualität, was die Anzahl der Spielerinnen betrifft, was sie da in den letzten 6, 7 Jahren getan hat im Nachwuchs? Natürlich hat man jetzt auch mehr Teams, natürlich das Team in der Future League, auch in der U16, wo da eine Liga geschaffen worden ist. Merkst du, dass auch da bei Sturm einfach es mittlerweile mehr Fußballerinnen schon vom Nachwuchs her gibt?
Ja, das auf jeden Fall. Von den Spielerinnen, was wir oft von der AK mit trainieren, bei uns, merkst du halt auch schon, okay, klar, sie sind ein bisschen schüchtern, aber dass das auch reinkommt, also sie sind auch alle brav und kämpfen und machen sein Bestes, also das merkt man schon, ja.
Und du hast es schon angesprochen, du kommst ja dann leider nicht mehr in den Genuss des neuen Trainingszentrums für die Sturmfrauen, die ja dann auch Gott sei Dank eine Heimspielstätte für das Team in Buntigam beinhaltet. Wie dringend notwendig war das jetzt deiner Meinung nach schon, wenn man sich die ganzen Infrastrukturthemen anschaut, mit denen ihr euch ja auch beschäftigen habt müssen, muss ich sagen, in den letzten Jahren?
Ja, also es war schon dringend, aber ich sage jetzt mal so, wie sie den Busplatz gerade zurzeit herrichten, von den Kabinen und auch eben Physioraum und extra Kammer für die Videoanalysen. Es ist schon angenehm am Busplatz. Der Rosen kann halt vielleicht besser sein, aber ich glaube, es ist schon an der Zeit, dass wir da jetzt dann hinkommen.
Die Lena Breznik war vor ein paar Monaten auch bei uns im Podcast und hat sogar gemeint, dass das Infrastrukturthema möglicherweise auch ein bisschen ein limitierender Faktor war und mit anderen Rahmenbedingungen vielleicht sogar noch bessere Leistungen möglich wären. Gehst du da mit?
Puh, ja, kann schon auch ein Grund sein, aber ich sag, wenn man es nicht anders kennt, also wenn man die ganze Zeit am Busplatz ist und das alles so hat, dann glaube ich, ist das dann eh schon so eigentlich normal und dass das eigentlich dann kein Hindernis ist.
Und spricht natürlich auch, was ja auch immer wieder betont wird von verschiedenen Personen, auch für euren Team-Spirit, dass ihr da auch ja wirklich diesen Zusammenhalt hoch haltet. Ein Kompliment an der Stelle, weil die Bedingungen, auch wie es wir immer so erzählt bekommen, waren ja alles andere als einfach. Man weiß teilweise nicht, wo das nächste Heimspiel stattfindet und wo nicht. Aber insofern muss man schon sagen, der Zusammenhalt bei euch ist dann schon was Besonderes, oder?
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Was nimmst du dir jetzt eigentlich noch vor für die verbleibenden Spiele für dich bei Sturm? Hast du persönliche Zielsetzungen?
Ja, also jetzt fürs Wochenende würde ich schon ins Cup-Finale einziehen, das auf jeden Fall. Und so, ich meine, ein paar Tore schon nicht. Kann ich gerne ein paar schießen, wenn es passt. Aber ja, einfach eben da nochmal das Beste rausholen, das Beste geben und schauen, wie es wird.
Alles klar. Und weißt du jetzt schon, was du am meisten vermissen wirst an Sturm oder wen auch?
Ja, ich sag mal, die Mädels an erster Stelle auf jeden Fall und auch das Trainerteam, das wird mir schon abgehen. Ja, und sonst die Stadt Graz, sag ich mal so. Aber sonst,
ja. Mal schauen, was Essen so zu bieten hat. Aber Graz ist schon schwer zu ersetzen, ja, das glaube ich
auch. Ja, das auf jeden Fall.
Ja, Anna, vielen, vielen Dank. Alles Gute fürs Wochenende und ja, möge deine Torserie gegen die Austria einfach gleich weitergehen, oder?
Dankeschön, danke.
Du, Andi, was haben Anna Wirzberger und Kohlenhydrate ab Sommer gemeinsam?
Was?
Sie sind beide in Essen. Entschuldigung, ich muss einmal kurz einen Witz machen. Ja, ja, okay, er war
nicht so schlimm. Vier ist hoch, der kommt flach, könnte man sagen.
Ich weiß, aber ist okay, kann man machen, finde ich.
Ja,
ja, aber sehr, sehr lustiges, launiges Interview mit der Anna. Hatte, glaube ich, auch Spaß gemacht. Und da geht schon eine weg, die glaube ich, ein schmerzlicher Verlust dann für unsere Mannschaft darstellen wird.
Ja, auf mehreren Ebenen, ganz sicher. Also es ist auch in dem Gespräch, glaube ich, ein bisschen rübergekommen, dass sie eine sehr positive Ausstrahlung hat und damit ganz sicher auch sehr, sehr gutes Standing hat in der Mannschaft und nicht zuletzt aufgrund ihrer fußballerischen Qualitäten, die sie mitbringt und die sie auch sehr flexibel einsetzen kann. Also sie ist ja jemand, die auf den Außenbahnen sonst zu Hause ist, in einer Abwehrkette außen spielen kann, im Mittelfeld außen spielen kann, jetzt aber auch im Angriff spielen kann, so wie in den letzten beiden Partien. Das zeigt schon, was sie alles mitbringt und nicht zuletzt, wie wir es eben besprochen haben, hat sie den gesamten Ausbildungsweg ja auch durchschritten, seit sie zu Sturm gekommen ist, im Alter von 14, dann in der Akademie ihre Entwicklung gemacht und sehr früh auch den Schritt in die erste Mannschaft geschafft, Nachwuchsnationalteam gespielt, war da bei der WM in Kolumbien dabei und aus ihrer Sicht natürlich jetzt ein bisschen nachvollziehbar, dass sie jetzt auch in dem noch immer jungen Alter, das sie hat, den nächsten Schritt gehen möchte und natürlich versuchen will, da auch eine Profilaufbahn hinzulegen in einer Liga wie der Deutschen, wo man dann ja auch ein bisschen was verdienen kann im Frauenfußball, im Gegensatz zur Österreichischen.
Genau, und sie hat ja als großes Ziel, hat sie jetzt auch das Cup-Finale ausgerufen. Sie hat immer gesagt, auch im Interview eben gesagt, dass sie ja jetzt nicht so unbedingt für das Tore-Schießen bekannt war, aber sie wolle noch ein paar Tore schießen. Und ich glaube, das ist Samstag wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt dafür,
ja,
die Überraschung also zu schaffen.
Wenn der Torriecher so weiter ihr treu bleibt wie in den letzten beiden Spielen, spricht überhaupt nichts dagegen, dass das auch gegen die Austria gelingt. Und mit ihrer Schnelligkeit kann sie ja vielleicht den etwas erfahreneren, routinierteren Austria-Verteidigerinnen vielleicht davonlaufen, im besten Fall.
So ist es. Wir werden auf jeden Fall uns das ganz genau anschauen. In dieser Länderspielpause sind in Graz auch Freundinnen und Freunde des guten Fußballbuchs auf ihre Rechnung gekommen. Zur Diskussion rund um sein jüngstes Werk war Christoph Biermann zu Gast in der Stadtbibliothek im Zankelhof und hat sich mit Sturm-Geschäftsführer Michael Parensen und GAK-Sportdirektor Tino Wawra über seine Recherchen unterhalten. Die Tabelle lügt immer, nennt sich das Buch von Biermann, der ja auch schon einmal zu Gast war bei Black FM. Was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Titel, Andi?
Ja, wie es der Untertitel des Buchs auch schon sagt, geht es um die Macht des Zufalls im Fußball, wobei man jetzt den Zufall nicht falsch verstehen darf, wie es Biermann dann auch erklärt. Es geht jetzt nicht nur um so reines Glück, sondern tatsächlich um so einzelne Zufallselemente im Spiel, die wir ja alle kennen und Dinge, die im Fußball einfach nicht beeinflusst werden können, seien es abgefälschte Schüsse, wo ein Gegner wie steht, sich bewegt, was auch immer. Und was er eben argumentiert ist, dass durch diese fortschreitende Datafizierung des Fußballs es immer mehr gelingt, auch diesen Zufall in die Fußballbetrachtung und auch Analyse einzubepreisen, also Stichwort Expected Goals etc. Und er argumentiert eben dahingehend, dass er den Fußball immer mehr eigentlich als ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten betrachtet und auch so analysiert. Gleichzeitig geht es ihm aber auch darum zu sagen, wie sehr es den Fußball braucht, weil ganz am Ende des Buches schreibt er dann auch, Fußball ist ein ewiges Ringen mit dem Zufall, das wir aber nie gewinnen dürfen, denn dann hätte das Spiel seinen Zauber verloren. Fußball muss eben der Sport bleiben, wo man vor dem Spiel nicht weiß, wer gewinnt, sonst interessiert es ja wirklich keinen mehr. Oder wie es auch Ivan Osim einmal gesagt hat, Fußball ist der einzige Sport, in dem auch der Schlechtere gewinnen kann.
Auf jeden Fall hast du nach der Diskussion noch die Gelegenheit genutzt, mit Christoph Biermann zu sprechen und mit ihm über Zufallsturm und seine jüngsten Red Bull-Recherchen und andere Themen. Und das hören wir uns jetzt an.
Ja, Christoph, willkommen zurück in Graz, kann man sagen.
Dankeschön.
zu diesem Abendtermin, zur Präsentation deines Buches, zu der sehr interessanten Diskussion jetzt gerade mit Michael Parensen und auch mit Tino Wawra. Du schreibst in deinem Buch vom Fußball auch als Zufallsaufführung und näherst dich dem Thema eben mit Hilfe von verschiedenen Statistiken, von denen wir heute auch gehört haben. Heutzutage geht es ja darum, auch den Zufall zu beeinflussen oder Vereine und die Protagonisten versuchen, ihn eben zu beeinflussen und auch ihn vielleicht ein bisschen zu minimieren, auch was die Faszination Fußball ja eigentlich auch nachhaltig beeinflusst. Ist der Zufall eigentlich im Fußball deiner Meinung nach auch ein bisschen vom Aussterben bedroht?
Nee, nein, nein. Also es gibt diese Entwicklung, das beschreibst du schon richtig, dass man sich natürlich auch unter dem Einfluss, dass man sowas wie Zufall inzwischen quantifizieren kann. Also dass das nicht sowas komisch, mystisch, waberndes ist, sondern dass man Zahlen hat, wo man so Nummern dranhängen kann an die Ereignisse, kann man dann natürlich auch ein bisschen klarer drauf gucken. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann ich das zu meinen Gunsten verändern? Wie kann ich die Wahrscheinlichkeiten beeinflussen? Und da passiert auch einiges. Und wir haben ja in dem Gespräch auch das Beispiel gehabt, dass inzwischen mehr Elfmeter verwandelt werden, dass wir eine große Bedeutung von Standardsituationen haben, weil da sehr viel Energie reinkommt, auch und nicht nur Eckenfreistöße, sondern inzwischen auch Einwürfe und so weiter. Aber das ist ja alles immer noch an der Oberfläche. Also das ist ja nichts, was das Spiel eigentlich ausmacht, im Kern betrifft oder gefährdet.
Wenn wir jetzt zu deinem Besuch und zu Graz zurückkommen, hast du ja den SK Sturm ausführlich auch beleuchtet im vergangenen Jahr für eine Geschichte bei Elf Freunde. Inwiefern hast du den Verein auch danach noch weiter verfolgt?
Ja, das ist ja dann lustig, dann guckt man natürlich immer, also irgendwie, wie spielen die, wie steht's, wie läuft's international und so weiter und so weiter. Und es ist ja auch sehr spannend, also ich meine, die österreichische Meisterschaft ist ja eine spannende Meisterschaft, was wir über die in Deutschland ja nun wirklich nicht sagen können. Und es ist ja dann auch faszinierend zu sehen, dass dass Sturm da auch wieder sehr gute Chancen hat, den Titel zu holen. Also von daher gucke ich da schon drauf, ja.
Aber jetzt ist der österreichische Clubfußball momentan auch ein bisschen in einer schwierigen Phase. Also die internationale Performance ist nicht so gut. Gerade auch die Top-Teams haben zu kämpfen. Nicht zuletzt hat ja auch Sturm in dieser Saison schon den Trainer gewechselt. Und auch die internationalen Einflüsse und Entwicklungen sind natürlich so, Transfermärkte, Michael Parenzen sagt es immer wieder, werden schwieriger zu beackern für Sturm. Jeden Tag poppen 2-3 neue MCOs auf, also Multi-Club-Ownerships in einer Liga wie Österreich, wo auch in Deutschland, wo 50+1 noch gilt. Gott sei Dank, wie kann sich da auch ein Verein wie Sturm positionieren, der sich ganz klar als Mitgliederverein sieht, um auch angesichts dieser vielen Einflüsse des modernen Fußballs auch zukunftsfähig zu sein, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, dass ganz viel wirklich von den Rahmenbedingungen bestimmt wird. Ich habe ja jetzt für Elf Freunde zuletzt eine Geschichte über Red Bull Fußball gemacht, wo ich auch nochmal in Salzburg gewesen bin. Also das, was ja ein riesengroßes auch Multi-Club-Ownership-Erfolgsmodell war, diese Lieferkette, die im Nachwuchs in Salzburg anfing, dann über Liefering, Red Bull Salzburg, dann bis nach Leipzig und dann irgendwann in die Premier League ging, die ist ja eigentlich abgerissen, zerstört, die gibt es in der Form nicht mehr und das hat auch was damit zu tun, dass natürlich der ganze Talentemarkt anders beschaut wird. Also dass jemand wie Sadio Mané, also oder das heutige Äquivalent von Sadio Mané und Upamecano und Szoboszlai und so weiter in Salzburg landet, ist ja nicht mehr vorstellbar. Und das ist ja so ähnlich bei Sturm Graz auch. Also dieses Schauen auf junge Talente entwickeln, außergewöhnliche Talente entwickeln, ist ja wahnwitzig schwierig geworden, weil die geldschweren Clubs das inzwischen selber machen, diese Spieler kaufen und dann möglicherweise einfach nur verleihen und so. Das macht das Ding komplizierter. Und ich glaube auch gar nicht, dass das alles mit dem 50+1 und Multi-Club-Ownership und so weiter zu tun hat, sondern die Geldabstände sind halt riesengroß. Also wir sehen, also ihr schaut natürlich jetzt wirtschaftlich zur Bundesliga und denkt, wow. Und wir schauen zur Premier League und denken, wow. Weil alle unsere guten Spieler spielen in der Premier League. Oder nicht alle, aber sehr, sehr viele eben. Und ich meine, Österreich hat im Moment eine fantastische Generation von Spielern und man hat auch das Gefühl, dass das nicht nur irgendwie eine goldene Generation ist, sondern dass das was ist, wo eine Systematik hintersteckt und wo man so denkt, ja, da werden auch die Nächsten wiederkommen und so. Nur hat die Liga fast nichts davon, weil die spielen halt in Deutschland oder weiß der Teufel wo. Und das sind natürlich echt alles sehr, sehr schwierige Entwicklungen, wo ich weder Michael Parensen noch Tino Wawra irgendwie beneide, damit klarzukommen, zumal man natürlich ihr jetzt auf Erfolgsgeschichten zurückguckt und sagt, ja, aber warum ist das denn jetzt nicht weiter so? Und irgendwie, ja, weil es fucking schwierig ist.
Absolut, absolut. Ich will kurz bei deiner Red Bull-Recherche und deiner Geschichte bleiben. Da hast du ja auch mit vielen Personen aus dem Umfeld gesprochen bei Red Bull. Teilweise ist zu hören, Salzburg extrem nervöses Umfeld, aber auch Personen, die sich doch ein bisschen gemütlich gemacht haben, auch in ihrer Rolle. Jetzt ist Jürgen Klopp gekommen, hat eigentlich noch nach außen wirkbar nicht viel bewegt. Steht auch schon in der Kritik, gab es Geschichten von den Salzburger Nachrichten, er
reagiert extrem nervös drauf, sagt, das stimmt alles nicht. Oliver Minzlaff argumentiert ähnlich. Hast du eigentlich aus dem Red Bull Umfeld oder direkt auch schon Rückmeldungen bekommen auf deine Geschichte?
Nee, was ich allerdings, das muss ich dann sagen, auch zeigt deren Professionalität. Also sie haben nicht mit mir gesprochen, niemand hat, also aus dieser Situation heraus, dass alle wissen, dass wir im Red Bull gegenüber im Fußball sehr, sehr kritisch sind. Ich habe gefragt, ob es irgendjemanden gibt, der zu irgendeinem Thema mit mir spricht, das ist eben abgelehnt worden. Ich habe gefragt, wie ist es, wenn ich schriftliche Fragen schicke, das ist auch abgelehnt worden. Gut, das ist dann so, und sie haben auch nicht darauf reagiert. Das ist aber, finde ich, aber auch irgendwie im Grunde genommen total in Ordnung. Ich bin ja im Prinzip eigentlich auch ein großer Fan von Jürgen Klopp. Er ist einer der größten deutschen Trainer aller Zeiten. Das muss man so sagen. Ich mag ihn eigentlich auch persönlich, aber ich glaube, dass er sich da ein bisschen auch in was verrannt hat, vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat, wie groß die Ablehnung gerade auch in Deutschland für dieses ist bei nicht allen Fußballfans, aber bei einer durchaus relevanten Zahl von Leuten.
Und das auch bei den Ex-Clubs zum Beispiel mit Mainz und
Dortmund. Ja, genau. Und das muss man dann halt auch sagen, Jürgen Klopp wird nicht sehr gerne kritisiert. Wir werden ja alle nicht gerne kritisiert, aber ich bin da manchmal auch früher schon in vergangenen Zeiten immer mal ein bisschen erstaunt gewesen, wie dünnhäutig so ein großer Mann sein kann.
Aber das heißt, du gehst, stand jetzt davon aus, dass das eher dann früher oder später ein Ende finden wird?
Ich glaube, dass sie irgendwann einen eleganten Ausstieg suchen. Ich glaube, was auch inzwischen klar ist, ist, dass es letztendlich ein PR-Stunt ist. Also wo Klopp einzahlt, ist ganz eindeutig auf die Marke. Der ist einer der populärsten Trainer der Welt, das darf man nicht vergessen. In Deutschland ist einer der populärsten Deutschen, bekanntesten Leute und so weiter. Und dass das dann am Ende irgendwie die inhaltlichen Überlegungen, die man damit verbunden hat, irgendwie gar nicht aufgegangen sind bislang. Und ich glaube, da wird auch nicht mehr viel passieren. Ich glaube, das nehmen sie dann irgendwann so achselzuckend hin, und irgendwann wird der Punkt kommen, wo man dann einen eleganten Ausstieg findet.
Ein Thema würde ich gerne noch kurz mit dir besprechen, ist ein großes Thema, gerade in Deutschland hat man es immer wieder, Thema Konfrontationen zwischen Fans und Polizei. Es gab unlängst auch beim Spiel Wolfsburg gegen Werder Bremen wieder ein Thema, wo es Auseinandersetzungen gegeben hat. In Österreich, auch bei Sturm, haben wir ein Thema, wo Haftstrafen ausgesprochen werden in absurder Höhe für Delikte, wo man sich fragen kann, steht das dafür? Viele sagen, nein, auf keinen Fall. Wie siehst du das Problem der Repression seitens der Polizei? Es wird auch im politischen Umfeld natürlich in Deutschland sehr viel diskutiert. Es geht um Kosten für Polizeieinsätze und so weiter. Merkst du da eine Entwicklung, wo du sagst, okay, das wird jetzt auch für Fangruppen immer schwieriger, sich da entsprechend durchzusetzen und diesen Repressionen seitens der Polizei zu entgehen?
Also ich finde es wirklich im Moment eine echt wirklich bedenkliche Entwicklung von zwei Seiten her. Also auch von der einen Seite her, ich habe das Gefühl, dass der ganze Bereich Polizei, Innenminister und so weiter die Diskussion der letzten Monate als große Niederlage empfunden hat. Es gab ja in Deutschland eine Innenministerkonferenz, wo es eigentlich um eine Reihe von Verschärfungsvorschlägen ging. Das war politisch nicht durchsetzbar. Und ich glaube, dass viele der Innenminister, vielleicht Leute auch in der Polizei, das wie so eine Art persönliche Niederlage genommen haben, so unter dem Motto, wir treffen uns, man trifft sich zweimal im Leben. Also ich will jetzt da keine Verschwörungstheorie draus stricken, dass daraufhin gesagt worden ist, irgendwie jetzt zeigen wir mal den Fans, wo der Hammer hängt oder sowas. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch eine Verhärtung bei vielen Fans, also so die auch gerade der Polizei gegenüber. also die ich dann schon auch manchmal auch da bedenklich finde, so dass da quasi so zwei Züge aufeinander zu sausen. Und ich hoffe, dass da, um in dem Bild zu bleiben, dann doch noch irgendwie der eine oder andere mal die Bremse findet. Ne? Also, weil das nervt auch. Also es nervt halt einfach auch. Also, und es nervt manchmal, also es nervt ganz oft natürlich wirklich von Polizeiseite, weil es komplett unverständlich ist. Aber man muss halt auch ehrlich sein, dass es auch manchmal von Fanseite, wo man so denkt, ey Leute, kommt mal runter.
Ja, Christoph, vielen, vielen Dank jedenfalls für deine Zeit. Vor einem Jahr warst du bei uns im Podcast zu Gast. Das war ein gutes Omen für die weitere Sturmsaison. Deswegen wollte ich euch jetzt wieder mit dir sprechen. Das heißt, wir hoffen, dass es wieder gut ausgeht. Gleichzeitig wünsche ich dir natürlich und dem VfL Bochum, dass es eine möglichst stressfreie und nervenschonende restliche Saison für dich wird. Eine sehr hohe Endplatzierung wird es wahrscheinlich nie mehr werden, aber es geht hoffentlich nicht allzu weit
runter. Ja, aber im Moment ist es smells like Abstiegskampf und irgendwie... brauche ich jetzt nicht.
Das glaube ich dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, viel Glück euch und ich hoffe, dass ich jetzt nicht als Glücksbringer ausgetauscht werden muss.
Hoffentlich nicht, danke.
Ja, Andi, Jürgen Klopp scheint dünnhäutig zu sein.
Ja, diesen Eindruck hat auch
Who would have thought?
Christoph Biermann gewonnen. War sehr interessant. Ich habe auch diese Red Bull-Geschichte von ihm im letzten Elf Freunde sehr interessiert gelesen. Tatsächlich sehr spannend, kann ich nur empfehlen, sich das Heft zu holen und nachzulesen. Mir kommt ja Jürgen Klopp seit geraumer Zeit ein bisschen, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, komisch vor, seit er da sich dazu entschlossen hat, Liverpool zu verlassen, wo er doch, ja, man will sagen, hündisch verehrt worden ist von den Fans zu Recht, nachdem er, was er da alles erreicht hat mit diesem Verein. Aber seither, ich weiß nicht, irgendwie, einerseits nimmt er jeden Werbedeal an, den man ihm irgendwie anbietet und sei es von einer noch so kleinen, komischen Firma. Auf der anderen Seite arbeitet er jetzt für Red Bull und wie Christoph Biermann sagt, hat er doch anscheinend ein bisschen unterschätzt, wie sehr auch Red Bull abgelehnt wird von weiten Teilen des der Fußballfans, gerade von seinen Ex-Clubs in Mainz und gerade auch in Dortmund, wo er auch sehr große Erfolge gefeiert hat. Und auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, und das kommt auch aus der Geschichte gut raus, von Christoph Biermann, im Freunde, wirklich bewegt hat der Mann noch nichts dort. Also am Ende des Tages ist das nicht mehr als eine PR-Geschichte bislang. Und deswegen... Ja, ist natürlich schon auch spannend, warum er so unentspannt reagiert rundherum drauf. Der Klopp hat ja unlängst wieder mal darauf angesprochen, das irgendwie weggewischt und das als völligen Blödsinn abgetan. Ganz so dürfte es dann nicht sein, auch wenn man von Seiten Red Bull das irgendwie anders zu argumentieren versucht. Aber ja, ich kann schon nachvollziehen, wenn man zu dem Schluss kommt, dass jetzt Jürgen Klopp nicht die allerkritikfähigste Person auf diesem Planeten ist.
Mhm. Und er hat ja auch gesagt, also das ist diese, was ja auch im Interview von Jürgen Bucher letzte Woche mit Andi Schick auch Thema war, dass ja diese Lieferketten nicht mehr so funktionieren, dass man halt Talente wie Sturm damals mit Bireth, mit Emega, mit Heulund und so, dass man die nach Graz lotsen konnte, da wird viel genauer geschaut, Multi-Club Ownerships und so, Funken dazwischen und so weiter und so fort. Und er hat konkret die Themen, also Schoboschlei, Upamecano und so angesprochen, also dass man sich da jetzt viel, viel schwerer tut, diese Leute nach Österreich zu holen. Wie zufrieden kann man da sein, wenn man jetzt sagt, okay, Micha Parenzen hat Ruschka, Fosso, Mamageschwili, Mitchell nach Graz geholt. Ist das dann jetzt mit ein bisschen Distanz betrachtet dann doch als ganz okay oder wie würdest du das einordnen?
Ja, schon. Also über die Fähigkeiten und Talente, gerade wenn man es jetzt an Ruschka und Mamageschwili festmacht, da gibt es ja nichts zu diskutieren darüber. Das sind Talente, die, gerade wenn man an Ruschka denkt, für Sturmverhältnisse schon auch nicht billig waren, aber die Investition dürfte sich jedenfalls auszahlen, soweit man das jetzt schon beurteilen kann. Ich meine, Filip Ruschka hat jetzt für das polnische Nationalteam debütiert, innerhalb kürzester Zeit liefert bei Sturm ab. Also die Entwicklung geht in eine sehr richtige Richtung und eine sehr gute Richtung. Von dem her, ja, interessanterweise eh auch diskutiert worden am Podium, wie sie so Erfolg auch im Scouting definieren, die beiden Sportdirektoren. Und man geht irgendwie davon aus, dass man sagt, wenn man 2/3 der Transfers am Ende des Tages als positiv oder als erfolgreich bezeichnen möchte, wobei es da immer davon abhängt, wann ist ein Transfer wirklich aufgegangen und wann nicht, hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Aber dann hat man einen ganz guten bis sehr guten Job gemacht. So wurde das von den beiden besprochen. Was auch dann nachgefragt worden ist, auch im Hinblick auf Scouting, inwiefern man da auch schon vielleicht auf dann KI-Tools setzt und auch da versucht, das noch besser zu lösen. Was da schon interessant war, was auch beide gesagt haben in Wahrheit, ist, ja schon, man beginnt gerade damit, auch sich da damit zu beschäftigen. Aber das Wichtige ist, weil wenn jeder die gleiche KI verwendet, dann wollen einen Spieler nicht nur ein oder zwei Vereine, sondern 200 vielleicht. Das ist dann natürlich auch nicht zielführend. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, worum es im Scouting auch weiterhin gehen wird. Man muss einfach selber wissen, wie man spielt und spielen möchte und möglichst präzise gewisse Parameter definieren. Und dann kann man, glaube ich, weiterhin erfolgreich sein im Scouting und versuchen, sich auch möglichst breit aufzustellen. Ja. Weil bis vor ein paar Jahren, wir wissen es eh, hat sich Sturm sehr stark auf Skandinavien fokussiert, Dänemark abgegrast und so. Das ist jetzt halt anscheinend vorbei. Dieser Pool steht Sturm nicht mehr wirklich zur Verfügung, außer man findet irgendwo wahnsinnig viel Geld. Und es ist immer auf der anderen Seite ja eh auch so eine Wette, die man abschließt. Nicht? Also geht ein Spieler auf oder nicht? Kann man ihn weiterverkaufen oder nicht? Man darf sich jetzt auch nicht nur auf die darauf verlassen, dass man das jedes Jahr so super hinbekommt. Deswegen wäre natürlich ideal, dass man die eigene Ausbildung und die eigene Akademie so voranbringt und so gut aufstellt, dass man da nicht nur den einen Weg hat, der mit sehr viel Risiko verbunden ist, mittels Transfers da sehr viel Geld zu verdienen, beziehungsweise da Talente zu finden, die dann vielleicht für viel Geld, das man ausgegeben hat, nicht aufgeht, sondern sehr wohl sehr massiv in die eigene Nachwuchsarbeit investiert und dann auch viel einfacher und auf die lange Sicht billiger die eigenen Talente im eigenen Haus ausbildet.
Genau, was wir auch nicht müde werden, hier zu betonen, dass die Akademiespieler einfach eine ganz wichtige Zukunftsaktie für unseren Verein sein sollen und sein können und sein werden hoffentlich.
Definitiv. Was noch so interessant war bei der Diskussion, sie haben tatsächlich auch sehr viel über Union Berlin diskutiert. Also Tino Wawra weniger, aber Christoph Biermann und Michael Parenzen. Liegt auch daran, dass Christoph Biermann ja Union Berlin einmal über eine Saison hinweg begleitet hat für ein Buchprojekt. Und damals ja auch Michael Parenzen kennengelernt hat. Und Union Berlin fließt auch in das aktuelle Biermann-Buch ein, weil ja der Rise and Fall von Union Berlin in den vergangenen Jahren ist ja doch eine Geschichte für sich. Auch da gibt es sehr, sehr spannende Statistiken. Zum Beispiel in dieser ja, legendären Saison 22/23, als Union damals abgeschlossen hat auf einem Champions League Platz 4, haben sie der Statistik nach nach Expected Points um 20 Punkte überperformt, wären also, wenn man die abziehen würde, wären sie auf Platz 13 gelandet. Also
das ist der klassische Lauf.
Ja, auch darum geht es, um diesen klassischen Lauf. Gibt es diesen Lauf, gibt es diesen Positivlauf, gibt es diesen Negativlauf? Ja, auch da sehr, sehr viele spannende Geschichten. Stichwort Lauf, auch eine schöne Geschichte, und das ist ja was Christoph Biermann wirklich sehr gut kann, diese großen Zusammenhänge im Fußball, seien sie auch statistischer Natur, sehr schön in einzelne Geschichten zu verpacken und zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du dich an Paco Alcácer erinnerst, Mike, der vor einigen Jahren einmal sehr groß aufgestiegen ist, zunächst bei Valencia, dann bei Barcelona und dann eine unfassbare Zeit, zumindest Anfangszeit, bei Borussia Dortmund gehabt hat, wo er tatsächlich 1,34 Tore im Schnitt pro 90 Minuten geschossen hat. Das ist ein Wert, den sogar nur Cristiano Ronaldo einmal hinbekommen hat in einer Saison und sonst nie. Sein Expected Goals Wert pro 90 Minuten lag aber gerade einmal bei der Hälfte in der Saison. Und Dortmund hat ihn ja dann auch für zunächst ja nur ausgeliehen und dann für großes Geld auch gekauft. Aber wenn man sich die weiteren Saisonen danach anschaut, umso krasser ist es dann nach unten gegangen, bis man ihn dann noch hat weiterverkauft nach zu Villarreal, wo es dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Also auch das zeigt, dass man mit diesen Tools, mit diesen Statistiken, die man mittlerweile zur Verfügung hat, natürlich immer noch nicht alles erklären kann, aber zumindest, und das ist das, was Christoph Biermann immer versucht auch zu erklären, dieses Rauschen rund um Information ein bisschen rauskriegen kann, beziehungsweise besser verstehen kann, wie gut ist jetzt eine Leistung wirklich, oder anhand eines Stürmers natürlich am besten, wie gut ist der jetzt wirklich, wenn man ihn vergleicht mit den Chancen, die er so hat.
Mhm. Paco Alcacer. Na, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, aber die Frage, die sie mir jetzt gerade, wie du jetzt gerade monologisiert hast, die Frage, die sie mir stellt, hat Eddie Glieder damals bei Schalke unter- oder überperformt?
Ja, an Eddie Glieder bei Schalke kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, also schon wie es passiert ist damals und wie er zu Schalke gekommen ist, aber wie gut er dort performt hat, kann ich mich echt nicht mehr erinnern.
Vielleicht kannst du das den Herrn Biermann noch fragen. Vielleicht hat er da auch eine Statistik dazu.
Die XG von Edi Glieder.
Von Glieder Edi. Genau. Ja, sonst.
Für Tor waren es nicht, sehe ich da gerade, weil es tatsächlich.
Oder so.
Nicht einmal. Zwei Tore in 17 Einsätzen.
Das ist ein Pech.
Ja.
Ja. Hilft nichts. Gut, noch was zu diesem Thema. Ich glaube, das Thema Fans, Polizei hat er, glaube ich, sehr gut zusammengefasst. Willst du da noch was ergänzen?
Nicht wirklich. Es ist, ja, wie er sagt, es ist eine sehr hitzige Debatte, nicht nur hierzulande, auch in Deutschland, wo ja man nur hoffen kann, wie er es gesagt hat, dass man auf beiden Seiten möglichst deeskalierend sich verhält, wovon momentan nicht wirklich auszugehen ist, wenn man sich die jüngsten Ereignisse so anschaut. Ein Thema, das uns natürlich weiterhin beschäftigen wird, leider.
Leider, so ist es. Gut, auch im Rahmen dieser Veranstaltung in der Stadtbibliothek Graz hat Andi Terler am Dienstag den Sportchef der Schwarzen dort angetroffen. Micha Parenzen, wie gesagt, war ja Teil dieser Gesprächsrunde mit Biermann und Wawra. Und Micha Parenzen hat von Andi Terler auch danach ein paar Fragen zu aktuellen Neuigkeiten auf sportlicher Ebene gestellt bekommen. Und was dieser gesagt hat, hören wir uns jetzt an.
Ja, Michael Parenzen ist bei mir. Wir befinden uns noch in der Stadtbibliothek in Graz, wo wir gerade einen Vortrag gehört haben von Christoph Biermann rund um sein Buch Die Tabelle lügt immer. Was nimmst du mit von dieser Diskussion? Du warst am Podium und auch Tino Wawra vom GRK.
Ja, das ist mit Sicherheit im Fußball immer sehr spannende und auch kontroverse Meinungen und Sichtweisen gibt. Und ich glaube, dass das den Fußball dann auch so spannend macht, dass man schön darüber diskutieren kann, wie viel Zufall, wie viel Glück, wie viel Pech ist eigentlich immer im Spiel dabei, dass man sich dem schon auch statistisch irgendwo annähern kann, was auch sehr interessant sein kann. Nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, schon auch aus der Geschichte rausgegangen, zu sagen, dass wir viele Wahrscheinlichkeiten erhöhen können, aber nicht alles im Fußball kontrollieren können und dass uns der Fußball deswegen so viel Spaß macht.
Absolut. Kommen wir zum aktuellen Geschehen. Jetzt war Länderspielpause. Fragt man sich natürlich immer, was passiert beim Verein wie dem SK Sturm in dieser Länderspielpause. Wie hast du sie verbracht eigentlich?
Ja, ich hatte sehr viele Termine. Es ist dann doch immer ein bisschen Zeit vom alltäglichen Geschäft, sage ich mal, ein bisschen rauszugehen, sich auch mit übergeordneten Themen zu beschäftigen. Und dementsprechend hatte ich viele Termine, viele Gespräche auch mit Menschen im Verein und im Verein herum, um gewisse Dinge einfach auch weiterzubringen. Ansonsten wurde dennoch trainiert. Es war jetzt keine Pause. Wir haben die Zeit genutzt, um auch mal Sturm 1 und Sturm 2, sage ich mal, gemeinsam trainieren zu lassen, damit sich der Cheftrainer auch mal einen Eindruck von den Sturm-2-Spielern machen konnte, was, glaube ich, sehr positiv war mit einem inklusive Testspiel gegen die Vienna, was jetzt 1-1 nicht ganz herausragend war von der Leistung her, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, eine gute Gelegenheit war, auch für andere Spieler sich einfach mal zu zeigen, für Spieler, die weniger Minuten bekommen haben in den letzten Wochen. Insofern fand ich eine sehr gelungene Länderspielpause bislang.
Ist ein gutes Stichwort. Das Testspiel, Fabio Jungulic hat danach schon deutlich gemacht, dass er nicht zufrieden war, nicht nur mit dem Ergebnis, gut, das ist jetzt wahrscheinlich nebensächlich, aber auch mit der Leistung von den Spielern, die vielleicht nicht so spielen, die sich hätten zeigen können. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung, wo du sagst, okay, du hast ja auch eindeutig mehr erwartet von denen, die jetzt vielleicht davor in der Liga nicht so gespielt haben und jetzt die Chance nicht so wirklich nutzen konnten?
Ja, generell ist es immer ein bisschen schwierig, natürlich in so einer Länderspielpause dann auch in einem Test, auch in der Mannschaft, die ja ein Stück weit zusammengewürfelt war, dann entsprechend auch, sage ich mal, eine Top-Leistung zu sehen. Nichtsdestotrotz gehört es schon dazu, dass man auch ein gewisses Engagement an den Tag legt und gerade wenn man nicht viel gespielt hat und sich zeigen möchte, dann erwartet man das schon von den Spielern. Es ist einigen Spielern gelungen, einigen Spielern ist es nicht gelungen und generell kann ich das schon nachvollziehen, dass der Trainer mit dem Spiel unzufrieden war, aber weiß auch um die Schwierigkeiten in so einer Länderspielpause dann auch immer wieder Top-Leistung zu haben, weil dann der andere doch vom Kopf und vom Körper dann ein bisschen runterfährt, um natürlich auch wieder gewappnet zu sein für die nächsten Wochen.
Jetzt schielt man natürlich trotzdem, Sturm hat doch auch einige Nationalteamspieler in seinen Reihen und allen voran hat uns da ein bisschen Sorge gemacht, die Performance oder die frühe Auswechslung von Ota Kitischwili im ersten Länderspiel von Georgien. Er hat sehr früh rausgemusst. Was kannst du uns über die Verletzung bis jetzt sagen? Was weißt du auch über seinen Zustand bis dato?
Ja, genau. Uns hat es natürlich auch Sorge bereitet, als wir das gesehen haben. Es ist schon auch der Oberschenkel, den er jetzt schon in der Saison häufiger gespürt hat. Es ist keine schwerwiegende Verletzung. Wir sind jetzt aktuell noch in den Untersuchungen, um zu schauen, wann er wieder spielen kann, wie schnell es dann gehen kann. Wir müssen schon noch ein bisschen vorsichtig sein, weil wir jetzt noch die 8 Spiele im Endeffekt haben und wir ihn im besten Fall in allen 8 Spielen auch einen Platz haben wollen. Da gilt es natürlich auch ein bisschen vorsichtig zu sein, um jetzt nichts übers Knie zu brechen, damit er möglicherweise hinten raus ausfällt. Deswegen gehen wir da sehr behutsam vor und wollen uns die Tage jetzt schon noch Zeit lassen, um genau reinzugehen und zu schauen, wie belastbar er ist.
Ich habe gelesen, er ist in Deutschland auch zu Untersuchungen. Was jetzt damit auf sich ist, das wirklich dann speziell auch seiner Verletzung geschuldet, dass er bei einem Spezialisten dort ist?
Genau, weil es wiederholt jetzt auch aufgetreten ist, um an der Ursache einfach ein bisschen auf den Grund auch zu gehen, um alle anderen Sachen auszuschließen. Gibt es ja schon auch verschiedene Sachen, die das bedingen können, Gelenke, Rücken, Hüfte, um da einfach alles auszuschließen oder alles insofern vorzubereiten, dass er uns in den kommenden Wochen bis zum Ende der Saison auch zur Verfügung steht.
Jetzt wartet am kommenden Sonntag, am Ostersonntag, ein absolutes Spitzenspiel. Gut, jetzt kann man sagen, Meistergruppe sind lauter Spitzenspiele, lauter Finale. Aber jetzt ist Erster gegen Zweiter gegen einen Gegner, von dem man von ein paar Wochen gar nichts sagen kann, ob er sicher in der Meistergruppe landet. Das ist ja irgendwie wieder im Aufschwung mit Rapid. Welches Spiel erwartest du? Welchen Gegner erwartest du? Vor allem auch im Hinblick der Tatsache, dass Rapid ja noch immer ohne eigene Fankurve in diesem Spiel antreten muss.
Ja, sie haben jetzt schon gezeigt, dass ihnen das nicht allzu viel ausmacht. Haben, glaube ich, gute Spiele gezeigt jetzt in den letzten Wochen. Haben die Strukturen ein bisschen angepasst. Der Trainer hat eine neue Idee mit reingebracht. Muss schon sagen, dass sie jetzt auch mit einem gewissen Selbstvertrauen einfach in die Spiele gehen. Dass sie jetzt gute Ergebnisse erzielt haben. Und es wird mit Sicherheit, wie aber auch jedes Spiel in der Liga, auch in der Meisterrunde, es wird ein extrem enges Spiel. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in diesem Jahr sehr gut performen bislang. Wir haben auch gute Ergebnisse erzielt in den letzten Wochen. Haben uns auch weiterentwickelt. Insofern erwarte ich da schon ein Spiel irgendwo auf Messers Schneide mit dem besseren Ausgang oder hoffentlich besseren Ausgang für uns natürlich. Aber wir wissen klar, dass es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe wird, bei Rapid in der aktuellen Situation zu bestehen.
Eine Frage vielleicht noch, weil es natürlich im Endeffekt ums Tore schießen geht, auch um die Personalien in der vordersten Reihe. Eine, die natürlich auch jetzt viel diskutiert wird, weil sie neu dazugekommen ist, ist Roy Wilson. Der hat jetzt schon in der zweiten Mannschaft versucht, Fuß zu fassen. In der ersten Mannschaft wartet er noch auf längere Einsätze zumindest. Wo steht er eigentlich momentan in seiner Entwicklung? Kann man mit ihm tatsächlich in dieser Meistergruppe noch größer rechnen oder nicht?
Ja, ich gehe schon davon aus. Rory war natürlich dann eine Ergänzung zu unseren anderen Stürmern, die wir jetzt aktuell im Kader haben. Er ist, hat ein bisschen andere Charakteristik, ist ein Spieler, der in der Box sehr gut ist, der einen sehr guten Abschluss hat, der auch einen gewissen Riecher hat, ein gewisses Näschen hat, um Tore zu erzielen. Und das ist schon ein Thema, was uns natürlich jetzt gerade in vorderster Front ein bisschen abgegangen ist, sage ich mal, in den letzten Wochen. Und er hat sich nach einer schwierigen Eingewöhnungsphase, er ist später zugekommen, hatte dann im Endeffekt musste dann auf seine Arbeitserlaubnis warten, hatte dann nicht die Möglichkeit zu spielen. Hat er sich jetzt wirklich sehr gut eingefunden, zeigt sehr gute Trainingsleistungen und ich hoffe schon, dass er auch in der Meisterrunde noch zu einem Faktor werden kann.
Alles klar, dann hoffen wir und vielleicht schon am Wochenende gegen Rapid. Wer weiß, jedenfalls alles Gute. Vielen Dank, Micha.
Dankeschön.
Ja, Andi, viele Termine hat er gehabt, der Micha. Und es war ja das Testspiel auch gegen die Vienna, wo ja Ingodic ein bisschen sauer war danach. Aber Micha hat das alles ein bisschen relativiert.
Wenn ich ja, wir kennen ja Fabio Ingodic mittlerweile als jemanden, der gleich mal sehr deutlich kundtut und auf sehr direkte Art und Weise. Und der macht es auch nach Testspielen. Ich habe jetzt nichts von diesem Spiel gesehen, aber ja, wenn man sich anschaut, wer da also gespielt hat und dann die Aussage liest, dass er sich schon erwartet hätte, dass die Spieler, die zuletzt jetzt in der Liga nicht so oft gespielt haben oder nicht gespielt haben, das besser hätten machen können, um ihre Chance zu nutzen, dann sind das weniger gute Nachrichten für Spieler, die gespielt haben wie Ivo, Geierhofer, Wilson, Kayombo, oder Maurice Malone.
Mhm. Ja. Zu Rory Wilson hast du ihn da ja auch noch gefragt und er hat gesagt, er stellt halt was dar, was die anderen Stürmer quasi im Kader nicht so in sich haben. Guter Torrichter.
Die Frage ist, wann stellt das auch unter Beweis?
Ich habe es bis jetzt nicht gesehen. Ich muss das ganz ehrlich sagen.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also die Mimik von Micha Parenzen, wie ich dann am Ende gesagt habe, naja, vielleicht ja sogar am Wochenende, hat jetzt nicht unbedingt darauf hingedeutet, als ob wir ihn gegen Rapid sehen werden. Ja,
müssen wir derweil noch offen lassen. Ja, genau. Vielleicht kann uns dann nächste Woche schon bei Black FM Live erfreulich berichten, dass Rory Wilson zwei Tore geschossen hat. Man weiß es nicht.
Das wäre natürlich hervorragend. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr.
Weißt du, vorher Axel Kayombo angesprochen hast, irgendwie läuft es für den nicht so besonders die letzten paar Wochen und Monate, habe ich das Gefühl. Also wo man wirklich schon viel mehr gedacht hat, irgendwie, das wird jetzt der neue Shootingstar irgendwie werden, ist irgendwie schon eine Etage zurückgefallen, kommt mir vor. Also wenn ich seine Performances mir anschaue.
Ja, natürlich hat er einen sehr schwierigen Start gehabt bei Sturm mit seiner Verletzungsgeschichte und war ja dann noch einmal angeschlagen und so. Jetzt wäre mir aber nicht bekannt, dass er irgendwas hätte. Und ja, wenn er zum Einsatz gekommen ist, kann er nicht wirklich was zeigen. Also sicher, er ist halt auch ein Spieler, der über die Schnelligkeit kommt. So richtig gut einsetzen kann man ihn diesbezüglich noch nicht. Technisch, ja, bin ich mir noch nicht sicher, wie sehr mich das überzeugt, seine Fähigkeiten am Ball, aber momentan wirkt er irgendwie ja festgefahren und auf jeden Fall keine erste Wahl bei Fabio Ingolic.
Erinnert mir ein bisschen an die Geschichte damals mit Kamara, der auch irgendwie sehr steil gegangen ist am Anfang und dann eigentlich schon eine Phase gehabt hat, wo er dann ziemlich zurückgefallen ist. Ich glaube, das war dann das Frühjahr.
Und ja, da hat es, glaube ich, eine Krankheitsgeschichte gegeben damals bei Kamara, oder? Der ist ja irgendwie länger mal ausgefallen mit irgendeiner langwierigen Geschichte. Und ja, irgendwie hat er dann nicht mehr wirklich zurückgefunden. Und dann hat man eben versucht, ihn da ja, zu verleihen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie er momentan so performt oder wie viele Einsätze er überhaupt bekommt. Aber ja, hat sich Axel Kayombo mit Sicherheit anders vorgestellt bis jetzt. Um es gerade parallel zu öffnen, 10 Einsätze bis jetzt für Amadi Kamara beim FC Nantes, aber noch kein Tor.
Okay. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den Micha Parenzen angesprochen hat, beziehungsweise du ihn gefragt hast, der ja jetzt dann in Deutschland bei Spezialisten war, um wirklich genau herauszufinden, was das für eine Verletzung genau ist und wie vorsichtig man jetzt in den kommenden Wochen agieren wird müssen, damit er eben hinten raus, was ja die entscheidende Phase dann in der Meisterschaft sein kann, auch für uns, nicht ausfällt. Es scheint aber jetzt nicht ganz so tragisch zu sein.
Ja, ein bisschen schwer zu sagen. Michael Parenzen hat jedenfalls von keiner schwereren Verletzung gesprochen und das dürfte eben kein strukturelles Problem sein, sondern eher so was ja, Funktionelles, weil er auch deswegen bei einem Spezialisten jetzt war, um einmal wirklich alles durchzuchecken, weil das eben bei ihm eine wiederkehrende Geschichte ist im Oberschenkel, die er schon ein paar Mal jetzt gehabt hat und so verspürt haben dürfte. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass er fürs Wochenende einmal kein Thema ist, weil man das noch weiter in den Griff bekommen möchte. Man, das kann natürlich auch dann wieder ganz schnell gehen. Und Otto Kitteschwili ist auch jemand, der dann natürlich sofort sagt, okay, ich bin dann wieder dabei. Mhm. Auf der anderen Seite muss man dann aber schon auf Nummer sicher gehen, weil Toni Milje war ein Spiel schweren Herzens ohne Otto, auch wenn es in Hütteldorf ist, aber kann vielleicht dann die Woche drauf schon wieder auf ihn zurückgreifen und weiß dann auch mehr über das Problem und wie man es vielleicht ein bisschen in den Griff bekommen kann, als man riskiert da einen Einsatz und dann wird tatsächlich strukturell was kaputt und dann ist die Saison vorbei. Also
genau.
Lieber Vorsicht walten lassen.
Genau, das Spiel gegen Rapid ja ohne Fankurve in diesem Spiel.
Ja, das hat ja nicht geschadet, Rapid in letzter Zeit, muss man sagen.
Ja, stimmt.
Also vielleicht war das einfach auch nur ein Versuch, das Block West die sportliche Performance zu verbessern bei
Rapid. Wir verpflichten Rapid zur Strafe vor den Fans zu spielen.
Ja, vielleicht läuft es dann wieder schlechter.
Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg. Ja, schauen wir, wie es wird. Ich habe überhaupt keine Tendenz, dieses Spiel betreffend.
Ich habe in der ganzen Liga keine Tendenz mehr, ganz ehrlich.
Nein. Komplett ausgeschaltet alles. Ja gut, Andi, prinzipiell haben wir das jetzt eh alles durch. Willst du wen grüßen lassen?
Ich möchte ganz gerne, weil ich bin ja unter anderem letzte Woche ja noch aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen, ganz gern das HNO-Team am LKH Graz grüßen lassen, weil ich ja tatsächlich einen kleinen LKH-Aufenthalt hatte, mit einer kleinen Operation und jetzt Gott sei Dank und hoffentlich bald wieder noch viel besser Luft bekomme und habe mich da wirklich hervorragend aufgehoben und betreut gefühlt und lustigerweise dann auch noch eine Sturmbegegnung gehabt, mehr oder weniger in der Voruntersuchung. Jemand, der mich da untersucht hat, 5 Minuten lang und dann haben wir ungefähr 20 Minuten lang über Sturm geredet. Ganz liebe Grüße an den Dr. Habenbacher, der mich da untersucht hat, falls er zuhört, Shoutout an dieser Stelle, sehr, sehr angeregt diskutiert über Sturm und die ganzen Themen, auch Black FM-Hörer, dankenswerterweise, also ganz liebe Grüße an der Stelle und
hast du einen Black FM-Schall mitgebracht ins Krankenhaus?
Ne, leider nicht, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einen eingepackt, gell? Aber ja. Vielleicht sieht man sie ja irgendwann einmal. Ich wäre froh, wenn ich allzu bald nicht mehr ins Krankenhaus müsste, aber vielleicht
immer andere Frage nochmal. Hoffentlich oder so.
Genau.
Na, ja gut, also ich möchte auf jeden Fall noch das rechtliche Team von Black FM begrüßen, weil wir haben halt so wunderschöne Fotos von Jürgen bekommen.
Ja.
Im Rennoutfit.
Ja, Jürgen hat sich jetzt unter die Motorsportler begeben, kann man sagen, im im Kärnten Urlaub und macht eine ganz gute Figur eigentlich, muss ich sagen.
Ja.
Es ist so ein Offroad-Buggy, den er da fortbewegt hat und er hat gemeint, das hat ihm recht einen Spaß gemacht.
Schön.
Ja. Gut, was man jetzt alles macht im Karwochenurlaub.
In Kärnten. Ab nächster Woche wieder das gesamte Black FM-Team dabei am 9. Bei unserer Live-Sendung.
Genau. Und ich muss ganz dringend dann einmal sagen, Mike, weil wir ja nicht dabei waren in Wien, sensationell Platz 9, oder?
Genau. Wahnsinn. Also das ist, es ist fast ein bisschen kitschig. Ich habe mir das gedacht, ich war ja in Cambridge und ich habe mir gedacht, das ist jetzt schon, sie sind jetzt tatsächlich 9. geworden und ich habe vorher gedacht, das gibt's nicht, so viele Zufälle, das kann eigentlich nicht sein.
Vielleicht hat man uns zugehört in den Wochen davor und das dann so in die Bahnen gelenkt, dass wir auf Platz 9 landen.
So ist es, jetzt müssen wir fast noch mitmachen und die Community von uns einmal noch wirklich groß bewegen nächstes Jahr und dann schauen,
jetzt Mission Europacup.
Europacup auf jeden Fall.
Top 3.
So sehe ich das auch.
Unbedingt. Vielen Dank jedenfalls nochmal.
Ja,
an alle, die mitgevotet und mitentschieden haben.
Herzlichen cool. Dank. Ja, war mega. Wir haben uns wirklich riesig gefreut. Es waren ja, glaube ich, 1300 Einsendungen oder so irgendwie so in diesem Bereich. Also es war wirklich bizarr.
Zigtausende Votes, also.
Also wirklich toll. Wir haben eine riesen Freude auf jeden Fall gehabt und ich habe einen Prinz dafür darauf getrunken.
Sehr schön.
In Cambridge. Das war Volume 196 von Black FM. Wir sagen danke für eure Zeit und fürs Zuhören und natürlich auch wieder heute ein großes Danke an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Zum Schluss werden wir etwas redundant, aber das soll schon einmal erlaubt sein. Wie gesagt, am kommenden Donnerstag sind wir wieder mal live zu sehen und zwar am 9. April. Und das nicht nur wir, sondern auch Sportdirektor Michael Parenzen wird sich unseren und dann natürlich auch manche eurer Fragen stellen. Schauplatz ist die Leonhardstraße 125 per Straßenbahn leicht erreichbar. Ausstieg vorzugsweise die Station Odilien-Institut. Wir starten wie immer um 19.09 Uhr. Bitte rechtzeitig dort sein. Wir freuen uns auf euch. Ja, und wie schon erwähnt, geht es am kommenden Wochenende für die Frauen in Cup zum Halbfinale gegen die Wiener Austria. Die Zweier spielt daheim gegen St. Pölten und das Spitzenspiel der Herren Bundesliga bringt den SK Sturm zum SK Rapid nach Wien-Hütteldorf. Für das gesamte Wochenende gilt natürlich wie immer das allseits bekannte und immerwährende Motto: alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.